meine Freunde aus dem Studium in den Hauptgottesdienst bei uns mitzunehmen, das ist Poker.
Herzlich willkommen zu Jesus und Pizza. Wir sind heute wieder zu dritt, wieder über Zoom. Hat diesmal nichts mit Corona zu tun, sondern aufgrund der Tatsache, dass unser Gast aus Hannover kommt. Hallo Tobi, schön, dass du da bist.
Moin aus Hannover.
Hallo, hallo.
Schön, dass ich hier sein darf.
Tobi, um dich vorzustellen, könnte ich jetzt sehr weit ausholen, denn tatsächlich, Tobi und ich kennen uns, glaube ich, schon fast unser ganzes Leben lang. Unsere Eltern waren befreundet. Ich komme ja ursprünglich aus dem Norden. Wir sind beide in Hamburg in der Gemeinde mehr oder weniger groß geworden und kennen uns daher sehr lange. Jetzt ist die Distanz ein bisschen größer, aber ich freue mich, dass du, wenn du mit deinem Bruder Urlaub machst, du bei uns vorbeikommst und wir dann schön hier eine Brotzeit im Biergarten haben können und ähnliches. Das finde ich richtig gut. Und noch schöner finde ich es, dass du heute im Podcast dabei bist, denn du passt hervorragend zu unserer Staffel. Ich glaube, was du nicht siehst, denn du hast eine ganz interessante Geschichte, von der du uns jetzt gleich hoffentlich ein bisschen erzählen wirst.
Ja, sehr gerne. Danke erstmal vorweg, dass ich hier sein darf. Das ist auch für mich voll die Ehre. Ich wurde noch nie zu einem Podcast eingeladen. Das ist auch für mich eine neue Erfahrung mal. Bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf jeden Fall voll auf die Zeit mit euch. Hoffe natürlich, dass das auch zum Segen für andere wird. Genau.
Absolut, absolut. Ja, Tobi, erzähl doch mal. Also, ich habe es schon gerade erzählt, so wir sind beide adventistisch groß geworden. Ich weiß nicht, bist du, also weil Miki und ich haben in der ersten Folge dieser Staffel, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe da rausgefunden, ich bin irgendwie sechste Generation Adventistin, also schon so, also. wie ist es bei dir in der Family gewesen? Also sind das so alles, würdest du sagen, deine ganze Verwandtschaft ist auch so adventistisch geprägt gewesen oder dass wir das so ein bisschen einordnen können?
Auf jeden Fall, genau. Also ich bin auch groß geworden als Adventist, ich weiß auch nicht, dritte oder vierte Generation, irgendwie sowas. Also liegt schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit, dass sich meine Vorfahren bekehrt haben und Adventisten geworden sind. Genau, das heißt, ich habe das mit der Erziehung auch mitbekommen. Genau, bin als Adventist groß geworden im Raum Hamburg, sind dann die Adventgemeinde in Harburg gegangen. Da war ich tatsächlich auch noch bis vor 3 Jahren, da bin ich umgezogen nach Hannover. Genau, und habe hier andere Wege dann beschritten. Genau, aber das heißt, ich habe das Ganze so ein bisschen auch mit der Muttermilch irgendwie aufgesogen. Was für mich, und ich meine, darum geht es ja so ein bisschen auch in der Serie, ich glaube, was du nicht siehst, was mich auf jeden Fall immer noch ein Stück weit kritischer Dinge hinterfragen lässt, aber das bin ich auch so ein bisschen vom Typ einfach, weil ich finde, immer dann, wenn man etwas mit einer Erziehung mitbekommen hat, hat man automatisch eine Brille auf durch Dinge, durch die man Dinge sieht, wodurch ich auch versuche, natürlich immer noch reflektierter vielleicht an Dinge ranzugehen, Dinge nicht einfach so für voll zu nehmen, sondern auch Dinge zu hinterfragen, gerade weil man sie mit der Erziehung mitbekommen hat und dadurch vielleicht Dinge übernimmt, die vielleicht gar nicht mehr unbedingt so sein müssen. Genau. Und deswegen, das ist so mein Kontext, von dem ich herkomme. Das heißt, seit klein auf irgendwie zur Gemeinde gegangen, Sabbatschule gemacht, alles das volle Paket, schön freitagsabends immer Sabbatanfang gefeiert. Genau, das ist so der Background, wo ich herkomme, ja.
Schön, richtig gut. Vielleicht, bevor wir auch so ein bisschen nochmal so in die Story weiter einsteigen, vielleicht kannst du mal erzählen, jetzt bist du ja in Hannover in einer anderen Gemeinde und ich weiß nur noch, es hat einen ganz fancy Namen, aber vielleicht kannst du mal sagen, wo bist du da jetzt gerade und was ist es? Und dann gucken wir so ein bisschen, wie du dort gelandet bist.
Genau. Okay, der fancy Name, das klingt tatsächlich wie so ein Club oder so, so ganz fancy auf jeden Fall. Ich gehe in die K21. Genau, das ist so ein bisschen entstanden aus einer Kirche, die schon länger da war, die im BFP damals war, das ist der Bund Freikirchlicher Christen oder so, da weiß ich auch nicht so genau, was da alles so dahinter steht. Genau, das und da kommt das so ein bisschen her. Das heißt, grundsätzlich, so die Bewegung, aus die das kommt, ist schon eher charismatisch angehaucht, wenn man das in irgendeine Ecke schieben möchte, so, auch wenn ich da nicht unbedingt ein Fan von bin, ja, Kirchen in irgendwelche Ecken zu stellen, weil die Menschen einfach zu vielfältig sind in den Kirchen dafür. Genau, aber das ist so grob die Richtung, genau, wo die Kirche aktuell hinsteuert. Das heißt, eine sehr moderne Kirche, genau, vom Stil her sehr modern, aber von, und das feiere ich sehr, von der Altersgruppierung her, nicht wie bei anderen Fancy-Kirchen oft sehr jung, sondern halt bei uns wirklich sehr breit gemischt. Wir haben viele Familien, auch viele ältere Leute. Auch mal sehr interessant ist eigentlich für mich fast eher so eine Dorfkirche. Genau, die ist in Wunsdorf, also bei Hannover. Ist ein bisschen kleiner. Genau, zumindest das Wunsdorf, die Kirche an sich ist für mein Verständnis für die Ortsgröße relativ groß.
Wie viele Leute
Genau.
seid ihr denn?
Puh, so 400, 500.
Krass. Aber 400,
Genau.
500 registrierte Mitglieder und es kommen dann so 100 oder 400, 500 Mitglieder, die dann auch regelmäßig sich dann auch treffen, also außerhalb von Corona-Zeiten natürlich, dann auch in der Personenstärke treffen.
Genau, also wenn wir mal einen Snapshot machen, was vor Corona war, genau, das hat sich alles ein bisschen gewandelt, weil wir auch digitaler unterwegs sind jetzt. Da hatten wir zwei Gottesdienste, die so mit 100, 150, manchmal auch mit 200 Leuten besucht waren.
Cool,
Genau.
cool.
Das so
Sag
grob.
mal, weil wir hatten, letzte Folge hatten wir den Aaron bei uns, Aaron von den Equippers, und der hat so ein bisschen erzählt, so, dass es eine Kirche ist, die halt aus Neuseeland so ihre Ursprünge hat. Wie ist es bei K21? Ist das ein Standalone-Ding? Habt ihr eure Wurzeln auch irgendwo sonst? Und wenn ja, wo? Dass man das so ein bisschen einordnen kann.
Genau, also grundsätzlich ist es eher so ein Standalone-Ding, aber unsere Leiter legen auch Wert darauf, sehr connected zu sein und auch Mentoren zu haben, die halt auch im Beirat der Gemeinde sitzen. Und da sind, die haben sich inspirieren lassen und sind auch von der Leiterschaft viel unterwegs mit Hillsong und Planet Shakers. Haben aber auch, ich glaube, auch mit Equippers und so, die sind alle quasi so in einem Kontext, sage ich mal, zu sehen, wo auch die Leiter quasi eine Community haben und auch zusammen unterwegs sind. Da. Genau.
Okay.
Das heißt, es ist eine ähnliche Ecke, sage ich mal. Ne?
Ja.
Was ist deine Aufgabe oder was ist so dein Betätigungsfeld innerhalb dieser Kirche?
Ja, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich habe erstmal angefangen mit Kaffee, genau, um den Club erstmal so ein bisschen kennenzulernen. Wie ticken die da alle so? Mittlerweile bin ich ja für den Standort in Wunsdorf die musikalische Leitung fürs Worship-Team. Genau, leite dort auch die ja, MDs, das sind die Leute, die quasi auf der Bühne den Worship musikalisch gestalten und das Keyboard-Team aktuell. Genau, das heißt, ich bin involviert in das Worship-Team relativ stark, genau, und gestalte so ein bisschen mit, wie wir Fokus setzen wollen Richtung Musikalität, aber auch Richtung geistlichen Fokus. Dass man das nicht nur als Stilmittel verwendet, sondern auch wirklich als geistliche Kampfkraft, sage ich mal. So wie das in der Bibel auch vorkommt. Genau. Und da sind wir unterwegs, haben ein starkes Team, macht Spaß. Genau, das ist so grob das Aufgabenfeld, wo ich unterwegs bin.
Okay.
Also ist mit dem starken Team, glaube ich, sofort, wenn du allein schon sagst, ihr habt ein Keyboard-Team.
Genau,
Ich glaube,
ja, auf jeden Fall.
andere Gemeinden träumen von einem guten Keyboarder, ihr habt ein Keyboard-Team.
Genau. Das ist auch was ich sehr stark an der Gemeinde auch feiere, wo ich einfach sage, okay, das ist auch etwas, wonach ich ausstreben möchte, dass Gemeinde nicht zum Selbstzweck da ist, sondern dafür da ist, um zu multiplizieren. Also, dass ja, Leute wachsen können, Leute entdecken können, was es heißt, okay, seine eigenen Gaben zu entdecken und einer gemeinsamen Vision hinterherzulaufen. Und da sehe ich halt das Thema Multiplizieren absolut auch mit. Und deswegen auch total stark, wenn halt Leiterschaft das sich auch mit auf die Fahne schreibt, sowohl von der ganzen Church, aber auch dann in den einzelnen Bereichen zu sagen, okay, wir wollen das nicht für uns machen und sind froh, wenn wir halt ein Programm haben und haken das ab, sondern wir wollen uns noch mehr ausstrecken, genau, dass Leute wachsen können und Leute entdecken können, was es heißt, was sie in sich haben und was Jesus in sich hineingelegt hat, ne?
Ja, ich meine zu erinnern, als wir das letzte Mal, als wir uns trafen und eine Brotzeit im Biergarten hatten, wie anfangs erzählt, habe ich noch so im Kopf, dass ihr eine ziemlich hohe Taufquote habt. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, also das variiert natürlich auch immer. Da weiß ich auch gar nicht so genau, wie das. Ich glaube, wir machen das vierteljährlich, dass wir da Taufen anbieten. Genau, und da kann man sich dann halt anmelden, dass man sagt, okay, ich will einen Taufworkshop machen, dass man, weil wir glauben halt auch, dass es biblisch ist, eine Erwachsenentaufe zu machen, also dass jemand bei vollem Bewusstsein ist und eine bewusste Entscheidung treffen kann für etwas. Und das glauben wir halt, dass es nur geht, wenn man mündig halt ist. Und deswegen machen wir das auch, wenn Menschen halt erwachsen sind. Und genau da können sie sich dann halt anmelden für so einen Workshop. Und es ist immer total cool zu sehen, dass dann halt pro Termin auch 5 bis 10 Leute dann immer kommen. Und vor allem, das war ich halt sehr, auch wieder bunt gemischt vom Alter her, dass auch Leute, die 60 sind, kommen und sagen, ey, ich habe Jesus für mich entdeckt. So, das hat einfach was in meinem Herzen bewegt und mein Leben verändert. So, ne? Und genau in dem Moment denke ich immer, okay, genau dafür tun wir das, dass Menschen einfach eine Herzensbegegnung haben mit Jesus und einfach erkennen, okay, da ist Leben und da gibt es noch mehr als, okay, wir genießen mal das, was wir hier haben. Und dass dann noch was drüber hinauskommt. Ne?
Jetzt kommt schon so ein bisschen durch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle, was dir an K21 so gut gefällt. Kannst du vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen sagen, weil ich meine, du bist in einer anderen Kirche groß geworden und hast da sicherlich auch sowohl das eine als auch das andere gehabt, so Sachen, die du gut findest, Sachen, wo du an Grenzen oder auf Unmut gestoßen bist. Was hat dich dazu bewegt zu sagen, hey, ich suche mir jetzt was anderes?
Ja, das war tatsächlich ein längerer Prozess, der auch schon in Hamburg angefangen hat. Also das war jetzt nichts, wo ich nach Hannover gezogen bin und dachte, okay, neuer Lebensabschnitt, machen wir mal alles anders. Das jetzt nicht, das war schon ein längerer Prozess.
Ich bin jetzt der neue Tobi.
Ich bin jetzt der neue Tobi, einfach mal neu erfinden. Ich meine, das hat ja auch mal was, ne? Gehört auch mal zum Leben dazu, aber war schon ein Prozess, auch geistlich begleitet irgendwie durch Jesus, wo ich einfach das Gefühl hatte, okay, da steht auch was dahinter. Grundsätzlich vorweg möchte ich aber sagen, weil das schnell auch, finde ich, in einen falschen Hals kommen kann, wenn man sagt, okay, ja, das mache ich nicht mehr so, dass man in dieses Frustdenken irgendwie reinkommt. Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass egal, wo man hingeht, dass man Leute findet, die mit ganzem Herzen Jesus suchen und Jesus nachfolgen. Absolut. So. Sowohl bei den Adventisten. Erschreckenderweise, wenn man als Adventist groß geworden ist, das gibt es auch bei den Katholiken. So, jetzt mache ich mal Fass auf. Aber je nachdem, wie man halt groß geworden ist, mit welcher DNA, hat man ja so ein bisschen manchmal das Bild vielleicht mitbekommen, weil man das als Kind vielleicht auch manchmal noch nicht so ganz so filtern kann, dass man schon gut unterwegs ist so als Adventist, was auch Theologie und sowas alles angeht und dass es bei anderen Christen vielleicht nicht immer ganz so ist, wo ich aber feststellen musste, okay, es gibt überall Menschen, die folgen mit ganzem Herzen Jesus so. Das war für mich erstmal ein erster Gedankenwechsel so. So, die bereit sind zu sagen, okay, ich stelle Jesus über das, was ich möchte, so, und ich will ihm folgen mit allem, was ich habe. Genau, das hat angefangen in Hamburg, so dass ich festgestellt habe, also irgendwie drehen wir uns mit den Adventisten gerade so ein bisschen auf der Stelle bei uns in Hamburg. Also wir waren, muss man dazu sagen, eigentlich eine sehr lebendige Gemeinde, sehr aktiv, die Jugendarbeit war super.
Aber kann ich absolut unterschreiben.
Aber der Sprung von der Jugendarbeit in das, was wir in dem Hauptgottesdienst gemacht haben, der war nicht wirklich gut vorhanden. Und die Integration und das Auffangen der Motivationen, die wir hatten im Jugendbereich, das ist nicht so richtig gut geglückt. Also man hat sich dann so auf Kompromisse geeinigt, dass man sagt, okay, machen wir halt eine Worship-Zeit so. Genau, aber bleiben in unserem Muster. So, ne? Genau, und irgendwann dieses auf der Stelle drehen, habe ich dann irgendwann hinterfragt auch, okay, zum einen, also das ist vielleicht auch noch ein anderes Thema, ja, das, was ich glaube, ist das überhaupt so richtig? So ist Christsein, macht das überhaupt Sinn? Gibt es Jesus wirklich? Steht da was dahinter? Genau, und dieses auf der Stelle drehen, habe ich halt so empfunden, dass wir das, was wir dort gemacht haben, das oft im Fokus halt eben nicht so, wie ich es aus der Bibel herausgelesen habe, das Ziel ist, dass Menschen Jesus kennenlernen und Menschen lebendige Nachfolger von Jesus werden. So. Das ist aber eine persönliche Meinung, das mag woanders anders sein. So habe ich es auf jeden Fall erlebt, weil und da geht es halt los, wenn wir haben uns, ich glaube, 4 Jahre oder so darum gestritten, die Gemeindezeit, Gottesdienstzeit von 9:30 auf 10:10 zu verlegen. So, und es gab unzählige Beispiele dafür, wo man sich so ein bisschen in Kleinigkeiten verzettelt hat, wo ich merke, okay, irgendwas passt hier nicht ganz zusammen. Ich möchte eigentlich meine Energie da reingeben, eine Vision zu verfolgen, die da heißt, Menschen mit Jesus bekannt zu machen und die auch heißt, Menschen, die in der Gemeinde sind, ranzuführen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Weil oft hatte ich das Gefühl, es ist so, okay, man wird getauft, man glaubt an Jesus, super geil, und danach beschäftigt man sich nur noch mit Theologie. Also was ist richtig und was ist falsch, was kann man machen, was sind richtige Stile, was nicht. Mhm. Und mir hat oft so ein bisschen gefehlt, das kann man nicht pauschal sagen, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, es gibt immer Leute, die folgen mit ganzem Herzen Jesus. Aber mir hat so ein bisschen gefehlt, zu verstehen, was heißt es denn jetzt praktisch, Jesus nachzufolgen im Bereich Finanzen, im Bereich Sexualität, im Bereich Beziehung, im Bereich Job. So. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und natürlich auch vom Stil, dass ich gemerkt habe, also meine Freunde aus dem Studium in den Hauptgottesdienst bei uns mitzunehmen, das ist Poker. Also du kannst dann Prediger haben, der redet über Tod und Endzeit und kommt mit dem Zeigefinger. Kannst halt aber auch jemanden haben, der total eine lebendige Message gibt. So, wo ich gemerkt habe, okay, ich würde gern investieren in eine Gemeinde, die gemeinsam ein Ziel verfolgt und einen Rahmen schafft, wo man gerne neue Leute mitbringt. So. Und das war so der Anstoß für mich, zu sagen, okay, ich versuche auch mal, mein Kopf aufzumachen und offen dafür zu sein, was hat Jesus so? Weil ich glaube, es geht halt um was so, dass es halt nicht nur darum geht, halt sich um sich selber zu kreisen, sondern dass Menschen wirklich Jesus brauchen und dass es einen Unterschied macht, so, ob man Jesus in seinem Leben hat oder ob man halt anderen Dingen hinterherläuft, die unterm Strich dann halt eher zerstörerisch sind in seinem Leben. Und da, das war so der Startschuss, wo ich gemerkt habe, irgendwie passt das nicht so richtig zusammen, das, was wir hier machen und da, wo ich eigentlich hin möchte. Ne?
Okay. Was passiert, das würde mich interessieren, emotional, in einem Menschen, der sozialisiert ist in einer Gruppe, die Familie, vermute ich mal, die Eltern, alle gehen dahin. Ich meine, also das, wie du sagst, das ist ja bisher nicht morgens aufgestanden, hast gesagt, tschüss, ich gehe jetzt oder so. gibt es da so Nostalgie? Gibt es da so Gefühle von Trennung? Wie ist es, wenn du heute deiner Ex-Gemeinde und den Menschen begegnest? Also was geht emotional in einem Menschen vor, wenn er von einer Kirche in die nächste geht?
Also konkret auf mich jetzt bezogen, also bei meinen Eltern war das so, die haben quasi ähnliche Herzensanliegen, sag ich mal, von denen wie halt lebendige Gemeinde aussieht. Deswegen habe ich vielleicht auch einfach überhaupt für mich die Möglichkeit, in meinem Kopf offenbar darüber nachzudenken. War auch ein Bruch für mich tatsächlich und eine Herausforderung zu sagen, okay, ich lasse mich mal drauf ein, es gibt nicht nur die eine Wahrheit, so, sondern Jesus ist Wahrheit. So. Und unterm Strich war es für mich schon am Anfang ein Step, zu sagen, okay, ich gehe mal den Step raus. Es war nicht ganz einfach für mich, aber ich glaube, das eher aus dem Kontext heraus zu sehen, dass ich ein Leben lang halt in dieser Gemeinde war. Denn geistig gesehen hab ich irgendwann für mich gemerkt, okay, es geht nicht darum, einfach nur Stühle in der Gemeinde zu füllen, und zwar in der richtigen Gemeinde, sondern das Reich Gottes ist ja viel größer. Das Reich Gottes ist überall da, wo Menschen Jesus nachfolgen, so. Und nicht halt in einem, ich sag mal, Club, so. Und deswegen, ich bin auch nicht mehr so Fan von Denomination, dass man sagt, okay, es gibt die und die Bewegung, so, sondern wir sind Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind und auf der Suche nach Jesus, so. Und klar, ich finde es auch total gut, richtig und wichtig, auch sich über eine gesunde und richtige Theologie Gedanken zu machen. Also nur weil ich jetzt sage, ich bin jetzt kein Adventist mehr, heißt es nicht, dass ich sage, Bibel ist nicht mehr Grundlage und ich lebe nur noch nach Emotionen oder so. solche Eindrücke kann man ja manchmal haben. Yeah. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das heißt für mich emotional auf jeden Fall am Anfang herausfordern, einfach weil ich ein ganzes Leben da drinne gelebt habe. Meine Eltern können es aber total nachvollziehen. Und feiern das auch ein Stück weit, feuern mich da an, weil halt einfach das Lernpotenzial in vielen Bereichen unglaublich groß geworden ist. Genau, und ja, ich habe schon auch Leute in der Familie auf jeden Fall, gerade so die Generation vor meinen Eltern, die halt eher noch anders geprägt wurden, dass es halt wirklich die eine Wahrheit gibt, so ungefähr, die damit schon ein Stück weit Probleme haben, das auch nachvollziehen zu können, weil macht ja auch Sinn, wenn es die eine Wahrheit gibt und du bist nicht mehr da drin. Klar, so, aber nach meinem theologischen Verständnis und auch nach meinem Verständnis, was der Fokus von Jesus war, als er auf dieser Erde war, und das zu lernen, was es heißt, ein Jünger von Jesus zu sein und das über alles zu stellen, war es für mich der Schritt, irgendwann ja unausweichlich zu sagen, okay, ich will das lernen, weil das kommt ja auch nicht von irgendwoher. Man braucht Leute, die schon weiter sind, um das zu lernen. Da habe ich einfach festgestellt, ey, ich irgendwie dies offen auf der Stelle treten und im Kreis drehen, das reicht mir nicht mehr. Ich will mich mal umschauen, was gibt es sonst noch und steckt da mehr dahinter oder ist das wirklich bei allen anderen Kirchen nur Gefühl? So, oder ist es wirklich, steht da wirklich was dahinter und haben die auch wirklich die Bibel so als Grundlage? Ne?
Und bist du in der Zwischenzeit jetzt, du bist jetzt 3 Jahre quasi in der neuen Kirche, bist du zwischendurch mal in deiner alten Kirche gewesen oder nie wieder?
Selten, sage ich mal. Ne? Schon ab und zu mal,
Und
aber eher
wie
selten.
fühlt sich das an?
Ja, es ist immer noch Heimat. Also klar, also man ist da groß geworden und das muss man auch sagen, auch so im Rückblick, muss ich schon sagen, die Adventisten sind schon sehr stark in dem Bereich, was angeht, Gemeinschaft zu leben. Also das muss man schon sagen. Ich finde, da sind die sehr gut drin. Ist ein Stück weit aber auch dadurch bedingt, dass Adventgemeinden oft nicht auf so großes Wachstum sich fokussieren, sondern halt eher in einem kleineren Kreis bleiben, würde ich mal behaupten. Und deswegen
Sich
automatisch so eine Fam
abgrenzen dann, ja.
ja, und deswegen halt aber auch automatisch so eine familiäre Stimmung aufkommt, die total schön ist. So. Also das wundert sich schon manchmal, wenn man in so einer großen Kirche ist, irgendwie so mit so 70, 80 Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Klar ist es ein bisschen unverbindlicher und da muss man auch einen Rahmen schaffen, um auch Gemeinschaft zu leben. Das ist tatsächlich aber etwas, was ich schon ein bisschen vermisse im Vergleich zu den Adventisten. Da war es halt, das war halt wie Familie alles, ne? Also.
Miki, wie ist es für dich, wenn du das so hörst, dass, also ich meine, das ist jetzt ein junger Mensch, der ja auch wirklich, ich meine, du kennst Tobi ja auch schon seit ein paar Jahren, so der engagiert und wirklich sehr investiert gewesen ist in der Kirche. Wie fühlt sich das für dich als Pastor an, wenn so ein Mensch dann so eine Entscheidung trifft?
Also die Frage, die mich am meisten interessiert, ist natürlich neben dem Glück des ein individuellen Menschen ist, warum können denn Dinge in einem System nicht verändert werden? Und du hast ja gut beschrieben, die Dinge. Systeme, je älter sie werden, das werden übrigens alle jungen Kirchen irgendwann mal auch erleben. Das sage ich immer diesen jungen, hippen Pastoren, die mit mir reden und mit ihrer Mütze, die sie dann umdrehen, sagen, ja, hier geht's ab. Ich sage, warte, warte 100 Jahre ab, da wirst du sehen, wie es dann abgeht. Das ist die Krankheit von groß gewordenen, alt gewordenen Systemen. Und dann natürlich, so glücklich ich für dich bin, wünschte ich mir natürlich, du würdest deine Erfahrungen und Erkenntnisse und alles das, was du bringst, in deine alte Kirche zurückbringen und versuchen, dieses System aufzubrechen und zu ändern und zu sagen, okay, offensichtlich gibt es da sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Ich sage es mal so, in deiner Kirche gibt es jetzt 10 Keyboarder, in deiner alten gibt es keinen mehr. Das heißt, dort ist das Betätigungsfeld viel größer. Und was bei mir ankratzt, aber das muss es automatisch als Pastor, als wenn du sagst, naja, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sage ich. Okay, lass uns dort einsteigen. Aber was bedeutet das?
Können wir erstmal bei den anderen Fragen bleiben.
Genau. Und bei der Wahrheitsfrage, aber das sollen wir nicht vergessen. Das würde mich schon interessieren bei dir oder generell bei Wechslern oder Aussteigern und so. Gibt es Punkte, wo man sagt, okay, ich habe eine theologische Überzeugung gewonnen, die bleibt bei mir, aber ich bin bewusst bereit, quasi sie für mich vielleicht nur persönlich zu leben, weil ich weiß, es gibt einen übergeordneten Wert jetzt, wie du sagst, Jesus Nachfolge, Ausleben und so weiter. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber zurück zu dem ursprünglichen. Warum denkst du, können Systeme nicht geändert werden?
Also das glaube ich nicht unbedingt. Du hast ja zwei Bereiche angesprochen. Wir drehen uns erstmal so ein bisschen um den ersten, dann können wir uns um den zweiten drehen.
Gerne, gerne.
Natürlich habe ich mir diese Fragen auch gestellt, weil also ich bin natürlich bereit, auch Verantwortung zu übernehmen. Habe ich auch in Harburg schon getan, absolut. Die Frage stand für mich immer im Raum, auch zu gucken, okay, was macht mehr Sinn? So, will ich jetzt in die Kirche investieren, wo ich reingeboren bin, so, und will das System verändern, dahingehend, dass es halt für die Vision, wo ich sage, okay, das ist die Vision, die Jesus eigentlich auf Jüngerschaft legt und auf Nachfolge, dass wir der nachgehen, so. Oder ist es halt dran, vielleicht auch woanders zu investieren? Und grundsätzlich finde ich immer, der Schritt, bevor man sagt, okay, ich gehe woanders hin und investiere woanders, der sollte sehr gut überlegt sein. Ich bin kein Fan davon zu sagen, bei jeder Kleinigkeit wechsle ich die Kirche so und gehe woanders hin, weil mir das gerade nicht mehr passt oder so. Auf gar keinen Fall. Also erstmal glaube ich, keine Kirche ist perfekt. Überall wirst du irgendwo ein Stück weit anecken, weil immer, wenn Menschen zusammenkommen, wird das der Fall sein. So. Eine Erkenntnis, die ich in dem ganzen Prozess halt gewonnen habe, ist, das habe ich auch vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ich nie das Gefühl hatte, dass Jesus sagt, rettet den einen Club. So, das war nie das Ziel von Jesus zu sagen, ihr müsst den einen Club retten, in den ihr reingeboren seid. Also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass das Ziel war, so dass halt immer in jeder Kirche alle Stühle besetzt sind. Und also das ist das, wo ich gemerkt habe, das als einzige Motivation zu nehmen, finde ich schwierig, weil ich halt festgestellt habe, es gibt überall Menschen, die mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Klar, Thema Wahrheit und Theologie muss man ein Stück weit auch drüber reden und sich fragen, okay, wo will ich überhaupt rein investieren? Wo sehe ich das als sinnvoll an und auch als richtig irgendwie? Aber die Frage ist schon eine sehr, sehr spannende. Ist das System veränderbar? Ein entscheidender Unterschied, wo ich gemerkt habe, das braucht es, um eine Vision als gesamte Gemeinde zu verfolgen, ist für mich das Thema Leiterschaft, was ich im Rückblick immer mehr, wo ich sage, okay, ich glaube, das können wir besser, so besser machen. So. Wo ich merke, okay, wenn wir ein Ziel verfolgen gemeinsam und das war zumindest bei uns in der Adventgemeinde Harburg oft so gelebt, dass es gab quasi zig unterschiedliche Gruppen, die unterschiedlichste Ziele verfolgt haben. Da gab es den einen Kreis, der hat das gemacht, da gab es den anderen Kreis, der hat gehegelt, den anderen, der hat gebankt. Und alle haben, und das ist auch cool, dass man eine Varianz auch an Gaben hat, die eingebracht werden, total. Aber ich merke, wenn es darum geht, einem Gesamtziel hinterherzulaufen, dass Menschen Jesus begegnen und wir nicht anfangen, um uns selber zu drehen und die Entscheidung, die wir treffen, seitens Stil oder auch für wen machen wir das, wofür machen wir das, wenn das sich nicht dem unterordnet, dann geht das, dann wird das so divers. Das heißt, es geht in alle Richtungen. Die Energie verpufft förmlich von dem Empfinden, wie ich das erlebt habe, weil es halt nicht mehr danach ausgerichtet ist, zu sagen, okay, wir wollen ein Ziel nachfolgen. Und für mich ganz entscheidend ist ja das Thema Leiterschaft. Bei uns war halt ein System der Leiterschaft, wo man halt Pastoren hat, die für verschiedene Kirchen zuständig sind. So, und dann hat man halt ehrenamtliche Gemeindeleiter, die quasi sich bereit erklären, dann die Gemeinde zu leiten. Aber die Diversität von Meinung ist auch da sehr groß. Und es gibt unterschiedliche Bewegungen, die unterschiedliche Sachen machen. Das ist zum Beispiel bei den ganzen anderen Kirchen, so ICF, Equippers, K21, komplett anders. So, da gibt es Leute, die von Gott eine Vision und ein Ziel aufs Herz gelegt bekommen haben, zu sagen, ey, ich wünsche mir, dass du Kirche baust in der Region. Und die gehen dahin, zum Beispiel ICF in Hamburg, die waren in der Schweiz, hatten von Gott den Eindruck und das auch von mehreren Seiten bestätigt bekommen, zu sagen, ey, du sollst in Hamburg Kirche bauen. So. Und diese Leiter stehen über den anderen Leitern und leben die Leiterschaft nach meinem Empfinden so, dass das richtungsweisend passiert. So das, was, und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, ich kann das System nicht verändern, wenn es keine Leiterschaft gibt, die eine Richtung und eine Vision vorgibt, in die wir gemeinsam gehen wollen. Und alle Entscheidungen, sei es, und das sind ja eigentlich Kleinigkeiten, wenn es schon daran scheitert, den Gottesdienstbeginn von 9:30 zu verändern, wie soll das denn sein bei elementaren Sachen, wo wir sagen, okay, das ist so Bekanntmachung für neue Leute, die dazukommen, dann hau sie raus. So, wir wollen, dass neue Leute dazukommen und Jesus kennenlernen. Und die Hürde, und das finde ich ein super Ziel zu sagen, die Hürde, dass neue Leute Jesus kennenlernen, wollen wir mit dem, was wir in unserem Hauptgottesdienst machen. Und ich sag nicht mit dem, was wir, also wir haben ja auch Shalom-Gottesdienste in Hamburg gemacht, so eine Bewegung von Jugendlichen. Wir haben zig unterschiedliche Sachen gemacht. Aber die Energie verpufft irgendwann, weil man in so vielen Sachen unterwegs ist, dass man das Hauptziel, wo man eigentlich hin möchte, gar nicht richtig befeuern kann. Und
Das
da
heißt,
merkt.
du würdest dir eine klarere Fokussierung auf ein Ziel wünschen,
Ja.
ja, mehr Konzentration von verschiedenen, also Ressourcen und Kräften in eine Richtung. Höre ich das richtig heraus, dass du dann auch bereit bist, weil du sagst, so direktive Leitung oder so hast du vorhin gesagt,
Genau, so ein Stück weit, ja.
höre ich da heraus, dass du dann auch bereit bist, jetzt nicht negativ gemeint, mir
Ist
fällt kein
okay.
besseres Wort, autoritärere Strukturen zu leben? Weil innerhalb der Weltgemeinde, du kennst es ja, also gerade diese basisdemokratische Gedanke, alle können mitentscheiden, der Pastor ist in der Regel nicht so die Fixfigur, verstehst du so, zu dem alle hochschauen und sagen, ja, yeah, unser Pastor und so weiter. Pastoren fühlen sich da eher unwohl, wenn sie eher in den Fokus gerückt werden. Sagst du, für ein gutes Ziel, für eine gute Message und ein sinnvolles Konzept bin ich auch bereit, eine autoritärere Struktur zu leben, ja?
Ja, kann man so ausdrücken, wenn man das so negativ ausdrücken möchte.
Ich gebe mir ein besseres Wort. Mir fällt kein besseres Wort
Ja,
für Autorität.
aber wir wissen ja, was gemeint ist.
Ja.
Aber grundsätzlich würde ich das ein Stück weit schon bejahen. Natürlich, und deswegen habe ich natürlich vorher sehr gut geguckt, okay, wo gehst du dahin? Weil man will natürlich mit der Vision auch irgendwie übereinstimmen und sagen, okay, das passt. Aber das setzt voraus, dass man dem Leiter Vertrauen schenkt. Und auch das Gefühl hat, dass der Leiter geistgeleitet ist. Also, dass er nicht sein Ding macht und seine Ziele verfolgt, weil dann kann das auch schnell schräg werden, auf jeden Fall. So, sondern dass man das Gefühl hat, okay, hier wird regelmäßig auch geguckt, okay, was ist vielleicht von Gott auch gerade dran für unsere Kirche so. Und ja, ich glaube, das funktioniert viel besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch die Apostel oder so, das auch, die hatten Autorität in der Kirche, so. Aber auch nur, weil das von Gott eingesetzte Leiter waren, so. Und das macht einen Riesenunterschied, ob das halt einfach Leute sind, die sich aufstellen, oder ob das von Gott gesegnete und eingesetzte und gesalbte Leiter sind. So. Und da merke ich einfach, das ist eine komplett andere Leitungsstruktur, die für mich aber einen Riesenunterschied macht in dem Bereich, ist das, wo ich meine Energie reinbringe und das, wo die Gemeinde hinsteuert, ist das zielführend, baut das Reich Gottes oder fängt es an, sich um sich selber zu drehen und damit wird es irgendwie nichts sagen. Also, aber nicht falsch verstehen, auch da gibt es immer Leute, die mit ganzem Herzen Jesus suchen. Man kann da niemandem was absprechen, aber ist ja die Frage, woran will ich denn investieren? Und da habe ich einfach gemerkt, das macht einen Unterschied. Und da feiere ich auch sehr, dass wir als Kirche zum Beispiel auch sagen, okay, jedes Jahr nehmen wir uns neu einen Monat als gesamte Kirche Zeit zu beten und zu hören, was ist dran für unsere Kirche, was soll geändert und geschlachtet werden, sage ich mal. Welche alten Zöpfe sollen abgeschnitten werden? Und klar, und da hast du auch recht, Micky, bei Jungkirchen, die noch ein bisschen kleiner sind, geht das ein bisschen einfacher als bei Kirchen, die jetzt schon 100, 150, 200 Jahre da sind. Aber spannend finde ich, und das ist mal eine ganz interessante These, die man dann aufstellen kann, wenn man sich die gesamte Kirchengeschichte anguckt, dann war es eigentlich immer so, es gab eine Offenbarung von Gott, so dann ist lange nichts passiert, dann ist die Kirche, so wie du beschreibst, ist irgendwie ja zäh geworden, die Strukturen haben überhand genommen und irgendwie war das nicht mehr lebendig und dann ist wieder eine neue Offenbarung gekommen. So, und das ist zigmal passiert in der Geschichte. Also kann das vielleicht auch sein? Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich muss rausgehen und mal gucken, okay, kann ich auch woanders investieren, wo es aus meinen Augen wirklich Reich Gottes baut? Kann das vielleicht sein, dass Gott immer neue Offenbarungen schenkt, so, und es nicht unbedingt immer darauf ankommt, halt irgendwas am Leben zu lassen, was vielleicht gar nicht mehr am Leben gelassen werden muss? Also, wer sagt das denn, dass das weiterleben muss. So. Klar, und das ist das andere Thema, warum das für mich gerade auch als Adventist sehr schwer war. Thema Wahrheit. So, was ist auch theologisch quasi im Kontext Bibel und Glauben, was ist da richtig? Das war natürlich schon ein Punkt, der dann auch für mich sehr herausfordernd war, zu sagen, okay, ich gehe aber den Schritt raus, weil für mich das Ziel, was Jesus sagt, okay, Reich Gottes zu bauen, das ist oberste Priorität, Jesus nachzufolgen und das zu lernen und zu verstehen. Und das muss man lernen und verstehen, dass nicht was von heute auf morgen passiert. Ne?
Jetzt sagst du, dass du dir das schon sehr genau überlegt hast, wo du denn, wenn du jetzt bei der einen Kirche rausgehst, in welche du dann reingehst. Ja, wie war das? Hast du ein Screening gemacht? Bist du in 10 Gemeinden rein und hast dann gebetet? Und also wie bist du dazu gekommen, dich dann für K21 zu entscheiden?
Ja, das ist spannende Frage auch. Also am Anfang, muss ich gestehen, bin ich so ein bisschen nach dem Stil gegangen. Ich dachte mir so, oh, jetzt, wenn du ne, mal freies Blatt, so was willst du haben, dann guckst du natürlich nach fancy Sachen, wo du das Gefühl hast, okay, das ist irgendwie am Puls der Zeit. Aber da war ich so bei ein paar Kirchen und dachte so irgendwie, nee, also irgendwie, das ist auch viel heiße Luft. Also es, nicht überall da, wo Heiliger Geist draufsteht, ist auch immer Heiliger Geist drin. So, auf jeden Fall. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu sagen, okay, das Wort Gottes sagt, Glauben entsteht durch Predigten, also durch das Hören des Wortes. Und dann habe ich angefangen, mir Podcasts von Kirchen anzuhören. Genau, und hatte halt von unterschiedlichen, also ich war bei meinem Cousin in Bochum und die kannten Leute, die im Beirat der K21 waren, und so hat sich quasi die Schleife dann gedreht. Und dann habe ich halt von der K21 angefangen, erstmal ein paar Predigten zu hören, um zu gucken, okay, was steht denn da auch dahinter? Weil ich festgestellt habe, nur Stil ist es auch irgendwie nicht. Also nur zu sagen, okay, ich gehe in eine andere Kirche, weil der Stil mir da mehr gefällt, ist für mich nicht unbedingt Grund genug. Aber da habe ich halt Predigten gehört und ich dachte, wow, das hat was mit meinem Leben zu tun. Ich habe das Gefühl, die Person und die ganze Kirche, die ist ausgerichtet danach, dass Menschen Gott begegnen so und dass sie was für ihr Leben an die Hand bekommen, um zu lernen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. So. Und dann bin ich halt hingegangen und der Stil hat dann halt zum Glück auch gepasst. Genau, und genau, weil auch Stil ist halt für mich so ein Ding, wenn das Ziel ist, zu sagen, okay, wir wollen die Hürde, dass Menschen Jesus begegnen, möglichst klein machen. Warum machen wir denn Orgelmusik und Bläser? Also es geht ja nicht um uns darum, dass wir uns wohlfühlen und dass Traditionen aufrechterhalten, aber das ist meine Meinung nur. So, das können andere anders sehen und das ist auch völlig in Ordnung so, weil Menschen halt einfach vielfältig sind und auch der Zugang zu Gott vielfältig ist. Aber ich merke einfach, wenn wir sagen, okay, Menschen sollen Jesus begegnen, dann lass doch die Hürde nicht so unglaublich riesig machen mit dem, was wir an Stil fahren. Also über Theologie kann man sich ja immer noch streiten, so, aber lass doch das, was wir da machen von dem Stil, wie wir es machen, lass es doch so machen, dass Menschen sich erstmal wohlfühlen, wenn sie aus der Zeit, wo wir nun mal leben, heute, so, wenn sie in die Kirche reinkommen und denken, wow, cool, so, ne? Das ist schon mal was anderes, finde ich.
Wie, das würde mich interessieren, wir haben jetzt mit vielen verschiedenen Kirchen und Leuten gesprochen und so weiter, und ich kann mich erinnern, als wir den katholischen Priester hier im Podcast hatten und so, und das immer so, die großen Kirchen sind immer so die armen Schweine, weil hunderttausende Menschen verlieren jedes Jahr und das, jede Zeitung haut ihnen das um die Ohren, also so, das ist so ein, das Verbluten der großen Kirchen, ja.
Obwohl das bei dem Stefan ja gar nicht so war. Der hatte ja erzählt, dass die gerade, also in dem Moment, als wir ihn interviewt haben, hatten der mehrere Gottesdienste am Tag gehabt. Also der scheint auf jeden Fall was richtig zu machen. Liebe Grüße an dich, Stefan.
Ja, genau. Aber im großen Kontext. Also da kommen, und interessanterweise, dann sind halt wir Freikirchen. So, und es fühlt sich so an wie so ein Auffangbecken, sage ich mal, ja, so für all die Leute, die links und rechts runterfallen von diesen großen Schiffen, die so ein bisschen fahren. Ich habe diesen Begriff erst neulich irgendwo gelesen, Sheep Stealing. Also quasi, dass Kirchenwachstum innerhalb von gerade im Freikirchenbereich sich generiert fast hauptsächlich durch Wählerwechsel, oder Wechselwähler beziehungsweise Wechselbesucher. Ich meine, jetzt bist du ja ein perfektes Beispiel dafür. Und daran nagen wir auch alle. Also wir merken ja auch quasi, eine progressive Kirchengemeinde innerhalb der Adventgemeinde bekommt auf einmal Menschen, die entweder früher in der Kirche waren, sagen, ach Mensch, es geht ja auch so, oder die aus einer anderen Kirche kommen, die sehr irgendwie einengen und auf einmal eine gewisse Freiheit erleben. Ist das ein Thema bei euch in der Gemeinde? Also darüber nachzudenken, wen erreicht man überhaupt? Weil manchmal sitze ich mit Kollegen dort und wir sagen, okay, also links und rechts von uns laufen Millionen von Menschen, die Atheisten sind, die Gott gar nichts wissen, ja. Aber sehr viele unserer Erfahrungen, die wir so innerhalb unserer Kirche machen, sind Menschen, die quasi denen wir geholfen haben, eine gewisse religiöse Enttäuschung irgendwie aufzufangen und ihnen eine neue Heimat zu geben, was auch schön ist, ja. Wobei, glaube ich, das jetzt auch nicht, vielleicht auch nicht das Hauptziel letztendlich ist bei dem Auftrag, geht hin und lehrt sie und tauft sie. Ist das ein Thema bei euch? Wen erreichen wir?
Absolut, ja. Und ist schon ganz klar so, dass es nicht darum geht, halt irgendwie hinzugehen und anderen Kirchen die Leute zu klauen. Überhaupt nicht, sondern schon im Fokus. Und das ist halt immer zweiteilig, ne? Also im Fokus einmal das, was machen wir in der Kirche, zu sagen, okay, wir richten alles danach aus, dass Menschen zum Glauben kommen. So, und zwar Leute, die Gott nicht kennen. So, und auf der anderen Seite bedingt das ja, dass die Leute, die in der Kirche sind, einmal lernen, was heißt es wirklich, mit Jesus zu leben, weil du kannst, also ich finde halt, Jesus sagt ja, wir sind Lichter so in der Welt so und lasst euer Licht scheinen. Wenn du aber keine Ahnung hast, was es bedeutet, ein Licht zu sein, wie soll man denn das machen? So, ne? So, das heißt, der zweite Part ist genauso wichtig und da konzentrieren wir uns auch als Kirche drum, dass wir lernen, das zu leben, das als selbstverständlich zu leben, da wo wir sind in unserem Alltag, so in unseren Arbeitsstellen, in der Schule. Und da feiere ich auch sehr unsere Jugendarbeit, die immer so krasse Erlebnisse erzählen, auch von den Freizeiten, wo sie halt einfach die Schulfreunde mitnehmen, die dann im Heiligen Geist heulen, irgendwie so geheilt werden so und Herzen einfach sich ändern und umkehren, wo ich denke, Alter, genau dafür machen wir das, dass Menschen erkennen, okay, es gibt ein Leben, wo ich nicht nur getrieben bin von dem, was hinter mir steht irgendwie so und was mit Sinn ist so und mit Freude so und was auch vielleicht über das hinausgeht, was wir hier haben. So, und das ist ganz klar Fokus, zu sagen, ey, wir wollen alles danach ausrichten, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, in eine Begegnung kommen mit Gott. Weil das ist, glaube ich, nichts, was man nur rein kognitiv machen kann, dass man sagt, okay, ich habe erkannt irgendwie, die Welt ist viel zu schön und viel zu viel System hinter, da muss es jemanden geben so. Sondern halt auch, dass es halt nicht nur bis zur Taufe geht, ich habe es erkannt, sondern dass darüber hinausgeht, zu lernen, mit Jesus zu leben, so und das, klar, und das ist dann Fokus. Und das braucht halt aber irgendwie auch beides, ne? Also auf der einen Seite zu sagen, okay, wir richten uns danach aus, von dem, was wir machen, aber die Leute, die da sind, können sie ja nur authentisch leben, wenn sie selber verstanden haben, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und das ist so ein großer Bereich, den ich auch in der Adventgemeinde manchmal ein bisschen vermisst habe. Leute, wo ich das Gefühl habe, okay, die wissen, umzugehen mit Minderwert. Also ich habe teilweise mit Omis geredet, die haben immer noch nicht Sachen aufgearbeitet so, und die haben Verletzungen in ihrem Herzen, die sind bitter geworden, wo ich denke, das tut mir in der Seele weh. So, aber wo ich merke, okay, also da spricht die Bibel von, ihr werdet sie an den Früchten erkennen. So, und dann lasst mal gucken, was kommt als Frucht hinten raus. So, ne? Und auch hier wieder, in jeder Gemeinde gibt es Leute, die mit ganzem Herzen Jesus folgen, ohne Frage.
Du musst es nicht immer relativieren. Du hast es schon 18 Mal gesagt. Ich glaube dir. Wie so süß, wie du immer so nach einem kritischen Satz nochmal in Klammern sagst. Aber es gibt in jeder Gemeinde Leute.
Ja, nee, weil es total wichtig ist, weil ich halt niemandem irgendwas absprechen möchte. Und das halt nicht der Grund war, dass ich sage, okay, sind alle blöd irgendwie, ich gehe jetzt woanders hin, auf gar keinen Fall.
Aber so wirkst du auch nicht mit, keiner Sekunde. Also,
das ist schon gut, ja.
Wäre interessanter, wenn du so ein aggressiver Aussteiger wärst. Aber dann würde es hier mehr abgehen. So. Aber ist auch schön so.
Das wünscht sich die Redaktion immer. Immer wenn wir über Gäste sprechen, dann heißt es immer so, oh, es wäre doch total cool, wenn man so einen richtigen Streit hätte und es so richtig
ein bisschen Feuer
wird. Ja, und so. Die wollen zündeln.
Ja, das die wollen lässt sich gut verkaufen. Spannung.
Ja, aber ja. Die sitzen halt dann auch nicht im Podcast und müssen das dann aushalten.
aber ich glaube, da gibt es einige Kandidaten, wo wir da hingehen. Es gibt diese neue chinesische Kirche, die jetzt auf den Markt kommt und alle möglichen Kirchen anspricht. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. koreanische Kirche. Okay.
Okay, wir haben jetzt, du hast jetzt ganz viel darüber gesprochen, was K21 für dich zu so einer tollen Kirche macht. Und ich glaube, dass viele, auch wenn sie in ihrer eigenen Kirche jetzt gucken und das so ein bisschen vergleichen, da erkennt man Unterschiede. Was würdest du sagen, Was ist das, was ihr besser macht, damit ihr in 100 Jahren oder in 50 Jahren oder was sag ich, nicht dort steht, wo jetzt manche Gemeinden stehen und merken so, boah, krass, unser System, wie hast du es am Anfang gesagt, ist nicht unbedingt eins, was es leicht macht, für Außenstehende zu Gott zu kommen. Also was macht ihr besser und was können sich, ich meine, da sind jetzt schon viele, viele Punkte dabei gewesen, aber vielleicht kannst du es noch einmal so ein bisschen. Mhm.
Ja, also es ist super schwierig, glaube ich, tatsächlich, weil je größer man wird, desto, also man braucht Strukturen, wenn man groß wird. So, es geht nicht ohne. So, das Einzige, was man machen kann, und das widerstrebt manchmal so ein bisschen dem menschlichen Sein, Dinge zu verändern, wenn man Dinge schon hat, die funktionieren, ist wirklich, sich immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen und alles, was man entscheidet und tut, Gott unterzustellen und aktiv nachzufragen, im Heiligen Geist zu fragen, ey, was willst du? So, und nicht seine eigenen Ziele zu verfolgen. Das ist aber, wenn man wächst, ist es erstmal, das ist beliebig herausfordernd, auch wenn man älter wird, wird es schwierig. Und deswegen finde ich es interessant, zumindest in der Kirchengeschichte, dass Gott immer wieder neue Bewegungen geschaffen hat, um Dinge ans Tageslicht zu bringen. Weil er gesagt hat, ey Leute, das ist eingefahren, mach mal neu. Ich, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wo K21 in 50 Jahren steht. Ich hoffe, dass wir dranbleiben zu sagen, okay, lass uns regelmäßig reflektieren und alles, was wir entscheiden, Gott unterstellen, so. Zu gucken, ist es zeitgemäß, ist das, was wir machen, verfolgt das noch unsere Vision oder fängt es an, um sich selber zu drehen?
Das bringt mich noch auf eine andere Frage. Als du gesagt hattest, ihr nehmt euch einmal im Jahr, nehmt ihr euch wirklich Zeit, darüber zu reflektieren und zu beten, was könnt ihr verändern, was müsst ihr eventuell auch einstampfen? Gab es da jetzt in der Zeit, wo du da warst, oder vielleicht hast du es auch gehört aus der Zeit vor dir, gab es da so Sachen, auch schon, wo Gott gesagt hat, so, damit hört ihr jetzt mal auf, und ihr eigentlich gesagt habt, aber wir mögen das? Oder irgendwas, wo es dann so ein, wo es so ein bisschen so eine, einfach so eine Dissonanz gegeben hat und es dann schwer war, sich von Sachen zu trennen?
Also ich bin tatsächlich in eine Zeit in die Kirche gekommen, wo schon viele heilige Kühe geschlachtet wurden. So, die Kirche war tatsächlich so vergleichbar wie vorher quasi Adventgemeinde Harburg, will ich fast meinen. Das Pastoren-Ehepaar, was dann die pastorale Leitung übernommen hat, hat halt vieles geändert. Und da sind viele Dinge gewesen, die aufgestoßen sind, sei es irgendwie eine große Halle, die schwarz ist. So, weil wir sagen, okay, wir wollen, dass der Fokus auf dem ist, was auf der Bühne ist und nicht auf dem, was neben der Bühne ist. So. Das gab zum Beispiel einen riesigen Streit damals, habe ich mir sagen lassen. Da sind auch viele, gegangen tatsächlich, was ich sehr interessant finde. Hätte ich nicht gedacht. Genau, aber viele, die auch mit Feuer dabei waren, gesagt haben, ey, ich verfolge das gleiche Ziel, aber die nicht bereit waren zu sagen, ich stelle meine Bedürfnisse und das, was ich gerne sehe in dem Gemeindeablauf, das stelle ich unter der Vision des Pastors. Und das, was Micky sagte, eine autoritäre Leitung ein Stück weit, ist man überhaupt dazu bereit? Und da sind Hunderte gegangen. So, aber jetzt sind wir halt vier oder fünfmal so viel, ne? So, und das ist total spannend, weil es ein komplett anderes System ist. So, ich glaube aber, dass das so viel segensreicher sein kann. Und klar, man muss dem Leiter vertrauen. So, und in der Zeit, wo ich jetzt da war, haben wir halt in dem Monat, haben wir uns dann halt regelmäßig in der Gemeinde getroffen, irgendwie haben zusammen gebetet, halt geguckt, okay, was ist dran, was sind auch für Eindrücke irgendwie da für die Gemeinde, was ist gerade dran. Und das hoffe ich, dass man immer sich diese Flexibilität bewahrt und versucht, Dinge, die eingefahren sind, dann zu hinterfragen, so, soll das angepackt werden oder nicht? So, es gibt auch Dinge, wo man sagt, vielleicht, das haben wir für richtig erkannt, das muss. So, und Dinge, die sind halt aber auch einfach nicht wichtig. Ne? Also, ich glaube, die Gemeinde hat sich auch lange daran gestritten, ob am Anfang die Geburtstagskinder vorgelesen werden oder nicht. So, so wo dann halt das Pastorale ist.
Das ist ja, dass ihr auch sowas hattet.
Auf jeden Fall, ja.
Tobi, kannst du sagen, inwiefern du dich veränderst hast in der Zeit? Also, was ist bei dir anders geworden?
Bei mir hat sich schon einiges verändert. Also ein großer Bereich, der sich bei mir geändert hat, ist, dass ich überhaupt erst mal wieder angefangen habe, Gott Dinge zuzutrauen. Also vorher war es halt so, ich habe geglaubt, Gott ist da. dass er irgendwie Bock hat, dass mein Leben gelingt und dass er für mich ist. So, aber mit einem Mindset ranzugehen, dass ich sage, okay, Gott hat Großes vor, so mit uns, Gott will Reich Gottes bauen, Gott will Menschenleben verändern, und mit einem Mindset zu kommen, der heißt, okay, Gott kann, Gott ist größer, und Gott dafür zu loben und zu preisen und mit der Einstellung überhaupt erstmal ranzugehen, mit einer Erwartungshaltung zu kommen. So, für mich undenkbar vorher. Das hat sich radikal bei mir geändert. Das muss ich erstmal überhaupt lernen, damit klarzukommen, dass Gott Bock hat, irgendwie Großes zu erreichen. Das ist vielleicht bei mir aber auch ein bisschen persönlichkeitsbedingt so. Das ist bei mir, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt mit dem zusammenhängt, dass sich die Kirche gewechselt hat, aber das ist schon etwas, was für mein Verständnis schon sehr anders gelebt wird, dass die Leute mit Glauben rangehen, zu sagen, ey, Gott hat es verheißen, so in der Bibel sagt Gott, er hat Bock, Reich Gottes zu bauen, so. Und dass er, und es stehen fancy Sachen in der Bibel, also das, wenn Jesus sagt, ihr werdet noch größere Dinge tun, denke ich mir so, what the heck? So, ne? So, und Jesus hat schon ziemlich krasse Sachen gemacht, wo ich denke, okay, das Potenzial ist ja, wenn Jesus das sagt, enorm. So, wo ist das in den Kirchen? So, wo ich merke, ey, also da ist ja noch so viel, und dann halt aber Leiter zu haben, die sagen, okay, Leute, wir wollen uns danach ausstrecken, so zu empfangen und auch vorwärts zu gehen, so auch geistig zu sagen, ey, wir wollen geistig uns ausstrecken, vorwärts zu gehen, so Geistesgaben zu fördern, so. Das ist das, so wie die Bibel uns das halt irgendwie aufzeigt. Und da, das war auch ein Grund, warum ich auch irgendwann so ein bisschen auch in meiner Heimatgemeinde angefangen habe nachzudenken, als ich angefangen habe, von Leuten zu hören, die Dinge gelebt haben in der Bibel, die für mich absolut nicht vorstellbar waren. So, wo ich so denke, das kann doch nicht angehen, sag mal. So, so, und das ist halt etwas, wo ich merke, das hat sich bei mir, das ist eines der größeren Bereiche, wo ich gemerkt habe, das hat sich bei mir groß verändert. Ein zweiter Bereich, der sich auch verändert hat, ist, dass ich gemerkt habe, vorher war nicht immer unbedingt so bei mir Phase, dass ich sage, okay, ich lasse Gott wirklich an jeden Lebensbereich. Dadurch, dass man halt Predigten hat, die auch auf explizite Lebensbereiche abzielen und auch aufzeigen, pass mal auf, das kann den und den Unterschied machen, wenn du Jesus als Herrscher anerkennst, habe ich für mich festgestellt, das hat schon einiges losgetreten. Bei mir zum Beispiel im Bereich Finanzen oder Beziehungen, wo ich gemerkt habe, okay, da habe ich Gott an einige Sachen nicht rangelassen. So. Und das wird in diesen, sage ich mal, in diesen fancy Hipster-Kirchen oft noch viel direkter gepredigt irgendwie, als ich das irgendwie von der Adventgemeinde kannte. So, wo ich gemerkt habe, ey, das ist für mich halt irgendwie zu sagen, okay, wenn Jesus sagt, ey, macht mich zum Herrscher eures Lebens, so. Und das sind so die zwei Bereiche, wo ich merke, erstmal mit Glauben zu Gott zu kommen und zu erwarten, Gott kann, Gott will und auch heute noch, und mit dem, was er in der Bibel beschreibt, ist viel zu entdecken, wenn man sich das als Level mal vorstellt, so, dass man sagt, okay, da geht noch was. Und zweiter Bereich, wo ich einfach merke, dass das Erleben mit, ja, von Erfahrungen, die ich mit Gott mache, eher dazu führen, dass ich sage, okay, ich bin bereit, weil ich Gott vertraue, zu dem Herrscher meines Lebens zu machen. Nicht einfach nur, weil ich es weiß, sondern weil ich Gott erlebt und geschmeckt habe irgendwie, ne? So, was es heißt, irgendwie ein Leben mit Gott zu führen. So. Das hat sich so grob geändert, ja.
Es ist interessant, wie man aus jedem Podcast manche Dinge mitnehmen kann. Jetzt Aaron beim letzten Mal die Frage nach Startup, wie geht man in eine Bäckerei und fragt Leute, habt ihr Bock, mit mir eine Gemeinde zu gründen? Und von dir nehme ich auch einiges mit, also die Strukturverschlankung oder Sinnhaftigkeit, Zielsetzung, Leiterschaft war ein großer Begriff. Es war interessant, was du jetzt gerade sagst, also dass die sehr spezifischen Themen, die dann quasi in den religiösen Kontext nochmal beleuchtet werden, die offensichtlich Orientierung geben und helfen. Interessanterweise ist es aber gleichzeitig auch der größte Vorwurf, der von der Gesellschaft von gerade Fancy-Freikirchen gemacht wird, dass man sagt, okay, man hat einen sehr einladenden, niedrigschwelligen Auftritt, wacht aber relativ schnell auf in einem System, was sehr viel Einfluss nimmt auf das persönliche Leben des Menschen. Du hast ja gerade Finanzen angesprochen oder Sexualität oder was weiß ich. Und da merke ich immer so einen gewissen Rechtfertigungsdruck, gerade von neuen aufstrebenden Kirchen, die eigentlich diesen Spannungsbogen irgendwie erklären müssen. Ja? Mhm. Also so offene Türen, aber wenn man gerade dran ist, okay, dann geht es ans Eingemachte und so. Hast du das Gefühl, dass wenn du, ich meine, ich vermute mal, dass du jetzt nicht nur in diesem Kreis unterwegs bist, sondern auch Menschen um dich herum hast, die nicht gläubig sind und so. Ich meine, früher hast du gesagt, jemanden in die Adventgemeinde zu bringen, ist wie Poker. Das fand ich cool, diesen Satz. Man weiß nie, wer vorne austeilt. Ja, das ist wirklich gut. Hast du das immer noch oder ist das etwas, was Christen generell haben in einer atheistischen Gesellschaft, wo man sagt, okay, manche Dinge werden nicht verstanden? Also kannst du deinen Arbeitskollegen sagen, Jesus hat auch Einfluss auf meine Finanzen, auf meine Sexualität oder was weiß ich, diese Dinge?
Absolut, aber da kommt man ja nur hin, wenn man verstanden hat, warum das sinnvoll ist. Und das ist halt das, was mir lange Zeit gefehlt hat. Also wenn Glauben keinen Impact auf mein Leben hätte, also dann ist für mich irgendwie,
Wozu dann, ja.
ja, also wozu dann? Ja, also wenn Jesus sagt, ey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und er sagt, ey, kommt zu mir und ich schenke euch das Leben so und ich habe Bock, dass ihr lebt, so, dann muss das ja irgendeinen Impact auf mein Leben haben. Und das macht für mich einen riesigen Unterschied, wie man Dinge sagt. So, ob man sagt, okay, das ist die Wahrheit, oder ob man sagt, ey, lass uns mal auf die Suche machen nach der Wahrheit, was es bedeuten kann, das zu leben. Und nicht mit totalitären Aussagen zu kommen und zu sagen, das ist so, fress oder stirb, sondern immer zu kommen und zu sagen, ey, Leute, das so, wie ich die Bibel verstehe, prüft es selber. Denn, und das ist das Entscheidende, das ist das Thema Gottesbild. Man muss, wenn man nicht von dem Gottesbild ausgeht, was da heißt, Jesus hat richtig Bock, dass du aufblühst und lebst in deinen Lebensbereichen, dann wird es auf jeden Fall schräg. Dann ist es so, dass du in eine Kirche kommst und halt dort eine Vorstellung von Leben ist, die sich auf jeden Fall unterscheidet von dem, was in der Gesellschaft gelebt wird. So, aber ein Stück weit erwarte ich das auch irgendwie, weil wenn Jesus sagt, ey, folgt mir nach und das ist anders als das, was in der Welt gelebt wird, dann will ich das verstehen und verstehen lernen. Und da macht für mich der Ton ganz klar die Musik. Und das ist, finde ich, absolut in Ordnung, so wie es bei uns gemacht wird, weil das halt nicht totalitär kommt und so sagt, so ist es, fress oder stirb, sondern halt wirklich, okay, Leute, lass uns auf den Weg machen. Und auch immer, das macht alles nur Sinn, wenn du sagst, okay, ich erkenne Jesus als Herrscher meines Lebens an, aber das muss man erstmal beleuchten, warum macht das überhaupt Sinn, Jesus als Herrscher anzuerkennen. So. Und dann, das ist das, was ich mir wünsche, dass das einen Impact auf mein Leben hat, weil wenn das keinen Impact auf mein Leben hat, dann muss man sich schon auch irgendwie fragen, ob das denn alles so stimmt und wahr ist. So. So, weil.
Okay. Ich glaube, wir sind uns einig, dass dieses Gespräch jetzt noch einige Zeit weitergehen könnte. Also mir fallen noch einige Fragen ein und ich sehe auch in Mikis Blick, dass da noch einiges kommen könnte. Tobi, bei dir mit der Energie bin ich mir auch sicher, dass wir noch wirklich lange weitersprechen könnten. Ich würde, glaube ich, trotzdem an dieser Stelle einen Cut machen, einfach um auch die Zuhörer ja, nicht zu überfordern. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es da jetzt einige gibt, die sagen, hey, ich finde das total spannend. Ich würde vielleicht auch gerne einfach mal einen Blick drauf werfen. Jetzt hat nicht jeder das Glück, in der Nähe von Hannover zu wohnen und einfach mal vorbeischneien zu können. Vielleicht sagt doch trotzdem mal, wann sind eure Gottesdienste für diejenigen, die in der Nähe sind? Aber auch, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr auch einen Podcast oder vielleicht habt ihr auch einen YouTube-Channel oder irgendetwas. Dann, genau, muss einfach nur sagen und wir packen das dann in die Shownotes rein. Und dann kann da einfach auch sich das nochmal ein bisschen angeschaut werden aus der Nähe. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen auf jeden Fall sehr spannend.
Also regelmäßig wird es, glaube ich, geupdatet in den Apple Podcast-Apps und was es so alles an Podcast-Apps gibt. Da haben wir ein Team für, das Social Media Team, das da unterwegs ist. Aber ich glaube, Apple Podcast, da können wir uns auch im Nachgang nochmal abstimmen. Und YouTube ist, glaube ich, auch was.
Super.
Genau. Also man findet uns auf digitalen Wegen.
Sehr schön. Packen wir alles, wie gesagt, in die Shownotes rein. Bleibt mir nur noch zu sagen, Tobi, hey, fettes Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen
Ich
Dank.
fand es auch mega cool. Miki hat schon gesagt, er nimmt einiges mit. Ich glaube, das geht jedem so, die Folge jetzt gehört hat. Ganz, ganz lieben Dank. Viel Erfolg und alles Gute auch weiterhin. Du hast ja schon am Anfang gesagt, dein Weg ist auch noch nicht beendet. Ich glaube auch, da kann man sich bei dir noch auf einiges gefasst machen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wünsche dir, lieben Zuhörer, auf jeden Fall eine ganz tolle Zeit. Bis in 2 Wochen, da hören wir uns wieder. Ciao!
Ich stelle mir die Frage, warum ich eigentlich nicht in den Biergarten eingeladen werde zu solchen
Fragen. Ja, musst du Lara fragen, oder?